Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Okay, so here's the deal. There's a marshmallow. You can either wait and I'll bring you back another one, so you can have two, or you can eat it now. So you can eat it now or you can wait and I'll bring you back two. Okay?
Okay.
Okay, I'll be back.
Das Marshmallow-Experiment, das Walter Mischel und sein Team mit vierjährigen Kindern vor rund 50 Jahren an der Stanford University durchführte, sollte ihn in die Liste der meistzitierten Wissenschaftler katapultieren. Dabei saßen die Kinder einzeln in einem Raum und bekamen auf einem Tellerchen ein Marshmallow serviert. Wenn sie der Versuchung einige Minuten widerstanden, die Süßspeise sofort zu verspeisen, folgte die Belohnung. Zwei Marshmallows. Nachbeobachtungsstudien Jahre später brachten die Erkenntnis, je länger die Kinder gewartet hatten, desto kompetenter wurden sie als Heranwachsende in schulischen und sozialen Bereichen.
Wir wissen sozusagen, dass die Fähigkeit, Selbstkontrolle auszuüben, ganz viele positive Konsequenzen hat für Menschen,
sagt Julius Frankenbach, Psychologe an der TU Darmstadt.
Also Menschen, die das gut können, die gut dominante Impulse unterdrücken können, die gut langfristige Ziele verfolgen können, die haben stabilere soziale Beziehungen, weniger körperliche und psychische Probleme, sind akademisch erfolgreicher, haben einen höheren sozioökonomischen Status. Und das kann man auch schon im Kindesalter messen.
Rund 50 Jahre nach der Marshmallow-Studie ist die Fähigkeit zur Selbstkontrolle und Disziplin wieder gefragt. In einem Massenexperiment, an dem Millionen teilnehmen. Dieses Mal geht es um Kontaktbeschränkungen. Und das ist härter als zunächst gedacht. Aber warum? Wieso trifft der soziale Verzicht die Menschen so stark? Und welche Rolle spielt die Selbstdisziplin? Luca Rese-Knauf.
Regeln, Vorschriften, Verordnungen, Appelle und Bitten.
Kontakte reduzieren. Viel weniger Menschen treffen.
Das sind die banalen, aber sehr wirksamen Aha-Regeln. Abstand, Hygiene, Alltagsmaske im geschlossenen Raum.
Am besten mal 2-3 Wochen gar nichts machen, um die Kurve wieder zu verflachen.
Ich bitte Sie, verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist.
Ich bin auch der Meinung, dass man private Feiern bis Weihnachten ganz sein lassen sollte.
Die einzige wirklich realistische und ethisch vertretbare Alternative ist dann Eindämmen und das heißt Kontakte zu reduzieren.
Wir müssen hier noch ein paar Monate wirklich die Pobacken zusammenkneifen und das machen wir auch und dann können wir das runterbringen.
Neben denjenigen, die sich gemäß ihren Vorstellungen an Maßnahmen halten und denjenigen, die sich ebenso nicht daran halten, gibt es diejenigen, die sich gerne mehr daran halten würden, es aber einfach nicht schaffen. Denn eins ist klar, die Maßnahmen zur Verringerung der SARS-CoV-2-Infektionszahlen erfordern vor allem eins: Selbstdisziplin und Willensstärke.
Man kann sich das ganz gut vorstellen wie so ein Kochtopf. Also diese Versuchung oder der Impuls, der kocht eben so ein bisschen da drin und die Willenskraft oder die Selbstkontrolle oder Selbstdisziplin ist eben die Kraft, die sozusagen den Deckel runterdrückt. Und mal setzt sich das eine durch und mal das andere durch. Mal entweicht der Dampf sozusagen, weil der Impuls zu stark war und manchmal bleibt der Deckel drauf.
Sagt Julius Frankenbach, Psychologe und Doktorand an der Technischen Universität Darmstadt, der zur Selbstkontrolle forscht.
Und im Wesentlichen meinen Selbstkontrolle oder Selbstdisziplin wissenschaftlich gesehen das Unterdrücken von dominanten Impulsen oder Versuchungen, um langfristige Ziele zu erreichen. Das heißt, oft hat man ja langfristige Ziele, wie zum Beispiel abzunehmen oder sich gesünder zu ernähren, aber dann kommt es doch immer wieder vor, dass man Versuchungen erlebt, die diesen langfristigen Zielen widersprechen.
Bezüglich der Corona-Einschränkungen ist der Gegenstand der Selbstkontrolle kein ausgeprägter Appetit oder die Bequemlichkeit, sondern vor allem das soziale Bedürfnis. Der Mensch, den Aristoteles einst als soziales Wesen bestimmte, muss also auf etwas verzichten, das er nicht nur will, sondern auch braucht, sagt Julius Frankenbach.
Soziale Beziehungen gehören zu den allerstärksten Motiven, die Menschen überhaupt haben. Es gibt eine ganz einflussreiche Theorie in der Psychologie, die sagt, Menschen haben eigentlich drei Grundbedürfnisse. Das ist einerseits, dass wir uns selbst als kompetent erleben wollen, also dass wir gut in unseren Aufgaben sind. Nummer zwei ist, wir wollen Autonomie erleben. Wir wollen selbstbestimmt handeln können, so wie wir uns selbst vorstellen. Und das dritte ist eben, dass wir sozial eingebunden sind. Und ja, der Verlust von sozialen Kontakten während der Pandemie hilft da natürlich nicht. Ja, wir verlieren die sozialen Stützen, die sozialen Routinen und das ist nicht einfach zu bewältigen.
Einfach ist es für keinen. Doch Unterschiede gibt es, denn die Pandemie ist unfair. Sie trifft die sozioökonomisch schlecht gestellten Menschen sehr viel mehr als die besser gestellten, Sie bedroht das Leben älterer Menschen mehr als das jüngerer und sie schränkt durch die Maßnahmen die tatenfreudige Jugend mehr ein als die älteren.
Also was wir wissen ist, dass Menschen mit steigendem Alter besser darin werden, Selbstkontrolle auszuüben. Es kann natürlich verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass Leute einfach generell besser darin werden, Versuchungen zu widerstehen. Es kann aber auch sein, dass die Versuchungen einfach mit dem Alter weniger stark werden.
Neben dem Alter spielt auch die Persönlichkeit eine Rolle. Extravertierte Persönlichkeiten, so lässt sich vermuten, haben es schwerer, zu Hause zu bleiben und Kontakte zu reduzieren, sagt Anja Achtziger, Professorin für Sozial- und Wirtschaftspsychologie an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen.
Wenn man die Motivationspsychologie guckt, das ist das sogenannte Affiliationsmotiv, ja, was natürlich ganz stark eine Rolle spielt, dass es einfach Leute gibt, ja, die haben echt diesen inneren Druck, ich brauche viel Kontakt, ich brauche einen großen Freundeskreis, ich brauche sehr viel soziale Interaktion und so weiter. Das sind natürlich so ein bisschen die Gruppen, denen es echt am schwersten fällt. Also ich glaube, die müssen einfach ein bisschen kreativer werden, um diesen Leidensdruck ein Stück weit wegzubekommen.
Doch auch wenn es schwerfällt, lässt sich Selbstkontrolle trainieren. So könne es sein, dass die ohnehin begrenzten Maßnahmen mit der noch verbleibenden Zeit leichter auszuhalten sind. Zudem können durch die Selbstdisziplin während der Corona-Pandemie Fähigkeiten gestärkt werden, die man auch an anderer Stelle produktiv nutzen kann.
Die meisten Studien zu dem Thema zeigen eher so diverse Effekte, dass man es tatsächlich trainieren kann, dass uns das auf Dauer leichter fällt. Und wenn man es in einem Bereich trainiert, dass man es auch in einem anderen Bereich besser anwenden kann. Sprich, dass man sagt, ein Schüler treibt auf eine sehr disziplinierte Weise bestimmte Sportarten. Es gibt häufig auch solche Transfereffekte dann, dass man noch in der Schule hinterhält, also das leichter fällt, ne, an Sachen einfach dran zu bleiben. Je nach Fall tatsächlich stärkt es die ganze Angelegenheit so ein bisschen.
Auch wenn noch nicht klar ist, wie die Selbstkontrollfähigkeiten in verschiedenen Anwendungen genau miteinander agieren, gibt es bezüglich der Trainingsmöglichkeiten der Selbstkontrolle interessante Vorschläge. Julius Frankenbach.
Also es gibt viele Studien, die sehr kreative Möglichkeiten gefunden haben, Selbstkontrolle im Alltag zu üben. Zum Beispiel, indem man alltägliche Tätigkeiten wie Zähneputzen oder die Computermaus bedienen mit der nicht dominanten Hand macht. Na, da muss man sich wirklich konzentrieren und wirklich wiederholt diesen dominanten Impuls, die gute Hand zu nehmen, überwinden. Oder zum Beispiel, dass man im Alltag auf Umgangssprache verzichtet. Das sind Methoden, wie man das üben kann. Und Leute können auf jeden Fall in diesen Aufgaben besser werden. Aber ob sich dieser Trainingserfolg dann auch auf andere Lebensbereiche überträgt, das ist leider weniger klar.
Neben dem sozialen Aspekt der Corona-Einschränkungen gibt es auch noch weitere Schwierigkeiten, die die Maßnahmen von üblichen Fällen der Selbstkontrolle, wie der Diät zum Abnehmen oder der sexuellen Verhütung zum Schutz der eigenen Gesundheit, unterscheiden. Neben der Unklarheit über mögliche Langzeitschäden generieren vor allem auch die anderen Handlungsgründe für einen selbst.
Es geht darum, andere zu schützen. Das hat man bei Diät und Fitness nicht. Und in dieser Hinsicht ist es vielleicht ein bisschen besser vergleichbar mit zum Beispiel mit dem Klimawandel, weil man da auch Selbstkontrolle ausüben muss für ein sehr abstraktes Ziel. Und das macht es schwieriger, Selbstkontrolle auszuüben.
Dass jemand genau weiß, was eigentlich gut und richtig wäre für sich und andere und trotzdem was anderes tut.
Die Kehrseite der Selbstkontrolle oder auch Willensstärke ist die Willensschwäche. Ein zentrales Thema der antiken Philosophie, das bis in die moderne Handlungstheorie wirkt. Die Konflikte im Rahmen der Corona-Beschränkungen liefern hier besonders interessante Anwendungsfälle, findet Anna Schriefel von der Universität Bonn, die zur antiken Philosophie forscht.
Die Beispiele sind normalerweise, ich weiß, dass Rauchen schlecht ist und trotzdem zünde ich mir die nächste Zigarette an. Oder ich weiß, dass es schlecht ist, jeden Abend zu trinken und trotzdem mache ich mir jetzt am Abend wieder die Weinflasche auf. Diese Beispiele sind irgendwie deswegen ein bisschen langweilig, weil einfach jedem klar ist, dass das schlecht ist. Und bei diesen Beispielen ist es eigentlich interessant, weil das sozusagen keine niedrigen Triebe sind, die sie dazu verleiten, ihre guten moralischen Vorstellungen aufzugeben, sondern zum Beispiel sowas wie soziale Verantwortung. Also ich weiß, ich darf eigentlich meine Großmutter oder Großtante im Altenheim nicht besuchen, aber es bricht mir einfach das Herz und dann gehe ich vielleicht trotzdem in die Nähe oder lade trotzdem meine ältere Nachbarin ein oder sowas.
Die sogenannte Akrasia, die Willensschwäche, konfrontiert uns mit dem Phänomen der vermeintlich irrationalen Handlung. Wieso tue ich etwas, obwohl es eine bessere Alternative gibt? Während Aristoteles die Frage über Vernunft und Begierden klärt, wird das Phänomen von den Stoikern, die sich auf Sokrates berufen, einfach geleugnet. Das, was man tut, wolle man auch. Anna Schriefel.
Das heißt, wenn ich der Überzeugung bin, dass es wichtig ist, sich an die Maßnahmen zu halten, dann werde ich das auch machen. Und Leute, die sagen, ich weiß es zwar, aber ich verhalte mich doch anders, die können nach Ansicht von Sokrates oder den Stoikern nicht wirklich wissen, dass es das Gute ist. Ich habe dann einfach nur so eine vage Meinung davon, dass das eigentlich das Gute ist. Und in dem Moment, in dem man so handelt, gebe ich diese Meinung einfach auf.
Es geht den Stoikern also um Wissen, welches die Tugend ist.
Die Stoiker, die würden sagen, oder Sokrates auch, wenn ich weiß, dass diese Zigarette wirklich jetzt Krebs auslösen kann, dann rauche ich sie nicht. Und bei diesen Corona-Maßnahmen ist es ja vielleicht auch so, wenn ich weiß, ich gehe raus und ich weiß, ich bin positiv und ich könnte jetzt jemanden anstecken und die Person ist 75 Jahre lang und stirbt, dann mache ich es nicht. Aber in dem Moment, wo ich das dann tue, schiebe ich diesen Gedanken halt eben beiseite, aber trotzdem kann es ja so sein.
Da die Tugend der einzige Weg zum glückseligen Leben ist, spielt die Selbstdisziplin auch bei den Stoikern und anderen antiken Schulen in der Übung der Tugend eine große Rolle.
Uns selbst zu disziplinieren ist einfach eine Weise, uns menschlicher zu machen, uns wirklich zu Menschen zu machen.
Das Praktizieren der Selbstdisziplin kann also aus psychologischer und philosophischer Perspektive neben ihrer natürlicherweise einschränkenden und erschöpfenden Art durchaus auch Vorzüge für das menschliche Leben haben.